Ja, wir befinden uns im dritten Teil des zweiten Mosebuches, in jenem Teil, der uns das ganze Wozu der Errettung beschreibt, erklärt, erläutert, am Vorbild von Gottes Handeln am Volk Israel darstellt. Dass wir uns im Buch orientieren können, wo wir sind. Dieser dritte Teil kann in 5 Abschnitte gegliedert werden. Die Kapitel 13 und 18 beschreiben uns, wie Gott das Volk zu sich führt. Er führt es heraus aus Ägypten. Er führt es durch das Meer, hindurch, durch eine Wüste, bis an den Berg Sinai, aber eigentlich zu sich. Gott führt sein Volk zu sich. Dann zweitens der Bundesschluss am Sinai, wie ihr merkt, noch alte Orthographie. Da passt man sich ja Schweizer an diese Eigenarten der Deutschen und schreibt dieses komische S und nachher stimmt's schon wieder nicht. Ja, die Folie ist etwa 3 Jahre alt offensichtlich. Also Bundesschluss am Sinai. Die Kapitel 19 bis 24. Dann drittens das Muster der Wohnung Gottes, wo Gott seinen Willen kundtut, dass er unter dem Volk wohnen möchte. Die Kapitel 25 bis 31. Dann kommt ein 4. Abschnitt, die Sünde des Volkes. Die Kapitel 32 bis 34. Mit diesen Kapiteln werden wir uns morgen beschäftigen. Und dann 5. Die Wohnung Gottes wird aufgerichtet. Die Kapitel 35 bis 40. Gott muss immer Widerstand überwinden. Im Menschen, wenn er den Menschen rettet, er musste bei uns Widerstand überwinden, bis wir ihm glaubten und uns ihm ergaben. Und Gott muss auch bei den Erlösten Widerstand überwinden. Und das wird uns hier an diesem Aufbau deutlich. Gott offenbart seine Absicht, das Muster der Wohnung, und dann tritt die Sünde des Volkes dazwischen. Und diese Sünde muss überwunden werden. Das zeigt uns, dass im Volk etwas ist, das überwunden werden muss zuerst, bevor Gottes Absicht erfüllt werden kann. Wir werden beständig daran erinnert, dass wir vollständig von Gott abhängig sind, auf ihn angewiesen sind. Das gilt sowohl für die Errettung als auch für die Heiligung, für beides. Und überließe Gott uns selbst, würde er nicht an uns arbeiten und diesen Widerstand überwinden, die Sache wäre verloren. Aber die Sünde des Volkes kann Gottes Absicht nicht vereiteln. Die Wohnung wird aufgerichtet. Und wie das geschieht, wie das möglich ist und wie Gott das bewirkt. Auf welchem Weg Gott erstens die Sünde des Volkes sühnen, vergeben kann und zweitens diesen Widerstand überwinden kann, das werden wir dann morgen sehen. Wir kommen jetzt zum Kapitel 15. Zweiter Mose, Kapitel 15, die Verse 1 bis 21, das Lied der Erlösung. Ja, ich kann euch hier eine Einteilung dieses Kapitels geben. Eine Gliederung, 3 Teile. Zuerst das Lied der Erlösten, Kapitel 15, die Verse 1 bis 21. Dann Mara, Bitterkeit. Ich bin der Herr, der dich heilt. Als Ergebnis davon. Und dann Elim, Erquickung. Zunächst also das Lied der Erlösung. Lesen wir einen Teil dieses Liedes von Vers 1 an. Damals sangen Mose und die Kinder Israel dieses Lied dem Herrn und sprachen also: Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, das Ross und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. Meine Stärke und mein Gesang ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden, dieser ist mein Gott, und ich will ihn verherrlichen. Meines Vaters Gott, und ich will ihn erheben. Und dann lesen wir den Vers 18. Der Herr wird König sein, immer und ewiglich. Hier haben wir ein weiteres Ergebnis dieser Bedrängnis, dieser Drangsal, in die Gott Israel führte, in diese Klemme, in diese Angst. Israel stand da vor einem unüberwindbaren Hindernis und gegen ihn rückte ein übermächtiger Feind heran. Israel war wie zwischen Hammer und Amboss. Und wir haben gestern gesehen, dass das von Gott geführt war. Das war nicht ein unglücklicher Zufall, das lag auch nicht an der Schlauheit des Pharao, dass er so etwas zu Wege brachte. Das war von Gott geführt, von Gott gewollt. Und das Volk lernte so, Gott zu vertrauen. Das haben wir gesehen. Ein erstes Ergebnis, es lernte, Gott zu vertrauen. Und hier haben wir ein zweites Ergebnis ausgedrückt. Der Herr ist König. Ergebnis dieses Liedes, dieser Erfahrung wird durch dieses Lied ausgedrückt. Israel erkennt, anerkennt und unterwirft sich seinem Retter Gott als König. Und darum geht es ja nicht, dass sie allein sagen, der Herr ist König, der Regent der Welt, sondern er ist König, der Regent aller Dinge, und er herrscht darum über uns, über mich. Mein Herr, mein Herrscher, ich unterwerfe mich ihm. Gott hat uns dazu erlöst, dass wir uns ihm unterwerfen. Und wenn wir jetzt noch einmal die Lage Israels bedenken, ein König zieht heran und will dieses Volk verderben. Er will es vernichten. Das steht nämlich in diesem Lied, es wird im Vers 9 gesagt, der Feind sprach, ich will nachjagen, einholen, Beute teilen, meine Gier soll sich sättigen an ihnen, ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Und sie hatten erfahren, wie Gott in ihrer Hilflosigkeit für sie gestritten hatte. Wie gern unterwarfen sie sich jetzt diesen Gott als König. Ja, wir sind errettet worden, um uns fortan unserem Herrn, eben als Herrn und Herrscher, zu unterwerfen. Lesen wir die Verse 3 bis 5. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name, die Wagen des Pharao und seine Heeresmacht hat er ins Meer gestürzt und die Auserlesenen seiner Wagenkämpfer sind versunken im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie, sie sind hinuntergefahren in die Tiefen wie ein Stein. Warum sinkt ein Stein im Wasser? Ganz genau, ja. Das spezifische Gewicht des Steines ist größer als das des Wassers. Wir können sagen, die Dichte des Steines ist größer als die des Wassers. Und wir können auch sagen, Es ist die Natur des Steines. Der Stein ist so beschaffen, Natur heißt ja Beschaffenheit, ist so beschaffen, dass er im Wasser sinkt. Wir haben gesehen, wie Pharao sich gegen Gottes Willen und Gebot stemmt, sein Herz verschließt. Gott übergibt Pharao seinem Herzen und macht so sein Herz hart, so wird es ausgedrückt. Wenn Gott das Menschenherz sich selbst überlässt, dann wird es am Ende genau dahin, den Menschen genau dahin ziehen, wo seine Natur ihn zieht, in die Tiefe. Ein Stein sinkt einfach. Und so zieht es den Sünder hinab, wie eben ein Stein durch das Schwergewicht herabgezogen wird. Und da sehen wir wieder, Gott muss einen Menschen nicht anschieben zum Bösen, sondern es zieht ihn zum Bösen, und so zieht es den Menschen durch seine eigene Bosheit, durch seine eigene Natur hinab ins Verderben. Umgekehrt, jetzt lesen wir, was umgekehrt geschehen muss, dass jemand nicht versinkt im Wasser. Vers 8, da heißt es, durch den Hauch deiner Nase türmten sich die Wasser, es standen die Strömungen wie ein Damm, es gerannen die Fluten im Herzen des Meeres. Es ist gegen die Natur, dass Wasser sich auftürmt. Das macht Wasser einfach nicht. Wasser sucht auch von sich aus, es fließt und es fließt immer abwärts. Hier türmt sich Wasser auf. Gegen die Natur. Der Stein sinkt gemäß seiner Natur, das Wasser türmt sich auf gegen die Natur und schafft so Bahn für das Volk Gottes. Und das sehen wir wunderbar ausgedrückt. Und ich denke, Mose hat ganz genau gewusst, was er da sagt. Gott muss die Natur überwinden, um Rettung zu schaffen. Die Rettung ist eben etwas, das gar nicht drin liegt. Es liegt nicht drin, errettet zu werden, Errettung zu erlangen und dann hindurchzukommen ans Ziel. Es liegt einfach nicht drin. Die ganze Natur ist dagegen. Und so muss Gott die Natur überwinden. Alle Kräfte der Natur, was hinabzieht, weg von Gott, Gott muss es überwinden. Das ganze Werk der Errettung ist ein Eingreifen Gottes gegen die Natur, der Sünde und des Todes. Und das Gleiche gilt auch für die Heiligung. Denn es geht ja jetzt dem Zusammenhang nach um Heiligung. Das Volk ist errettet und jetzt geht es darum, dass sie den Weg gehen, den Gott sie führt und dass sie erzogen werden auf diesem Weg, also das, was wir Heiligung nennen. Auch Heiligung, können wir so umschreiben, ist ein Überwinden unserer Natur, unserer natürlichen Art. Und das zeigt uns so deutlich, dass Heiligung nicht etwas ist, das wir erwirken und erarbeiten. Ja, wir sollen mitarbeiten an der Heiligung. Und so sagt Paulus, wirket aus eure Errettung. Denn, dann erklärt er, woher das kommt, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Das kommt von Gott, das Überwinden. Und jetzt will ich einmal diese Tatsache, die wir gesehen haben, dass die Errettung eine ganze Sache ist. Wir sind errettet worden, um für Gott zu leben. Das hängt zusammen. Ich habe behauptet, dass es ein ganz bibelfremder Gedanke ist, zu sagen, ich bin errettet, aber ich brauche jetzt nicht für den Herrn zu leben. Sondern Errettung führt dazu, dass wir für den Herrn leben. Gott besteht darauf. Aber jetzt sehen wir, dass es auch aus der gleichen Quelle kommt. So wie die Errettung ganz Gottes Werk ist, so ist auch die Heiligung etwas, das Gott wirkt an uns. Und das stellt die ganze Heilung in ein völlig neues Licht, das seitens Gott fordert, ja, aber er befähigt gleichzeitig. Er wirkt in uns das Wollen und das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Errettung und Heiligung geschieht in der gleichen Kraft, kommt aus der gleichen Quelle. Paulus stellt das auf verschiedene Weise dar. Ich will zwei Stellen dazu aus dem Neuen Testament aufschlagen. Epheser Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk. Die ganze Errettung, sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat. Also auch der Wandel in diesen Werken ist von Gott bereitet. Die Quelle ist die gleiche. Der Urheber ist der gleiche. Wie wir gestern Abend auch hörten, dieser wunderbare Vers, diese wunderbare Aussage aus dem Leben des Apostels Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, das ist eben die Errettung. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir war. Wie wir gestern gehört, anhand des Beispiels von Zerubabel. Die Quelle für die Errettung und für die Heiligung, die Quelle für die Errettung und für das Leben im Glauben und im Gehorsam ist die gleiche. Und dann 2. Timotheus 1. Der 2. Timotheusbrief ist ja ein Brief, der den Mitarbeiter des Apostels Timotheus auffordert und anleitet zum Arbeiten und zum Kämpfen. Arbeit und Kampf im Evangelium, zum Predigen, zum Tun des Werkes des Evangelisten. Der Brief enthält eine ganze Reihe von solchen Aufforderungen. Leide mit, predige das Wort, leide Trübsal, arbeite, ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat und so weiter. Und Paulus macht Timotheus ganz deutlich, dass der Gott, der in seiner Gnade dich errettete, ist auch der Gott, der dich beauftragt hat. Und so kommt alles aus der gleichen Quelle. 2. Timotheus 1, Vers 9, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben. Also wiederum, Paulus geht weit zurück. Von den Ratschlüssen Gottes her. Von daher kommt, strömt uns alles zu. Timotheus, darum bist du gerettet. Und jetzt können wir doch weiter folgern. Wenn Gottes Gnade mich retten konnte, dann kann Gottes Gnade mich auch zu seinem Diener machen. Hängt ja zusammen. Es ist ja der gleiche Gott. Es ist die gleiche Gnade. Es ist der gleiche Wille, der dahinter steht. Gottes Gnadenwille zur Errettung und nachher Gottes Wille und Befehl, für ihn zu leben. Der gleiche, mächtige, wirksame Wille steht dahinter. Die gleiche Quelle. Und das ist eine ungeheure Ermunterung. Und darum erinnert Paulus den Timotheus daran und sagt ihm dann in Kapitel 2, Vers 1, das ist einer dieser drei Befehle, die wir gestern hörten. Sei stark wo? In der Gnade. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ja, Gott überwindet unsere Natur in der Errettung und auch in der Heiligung. Und wir wollen ihm vertrauen, unser Vertrauen ganz auf ihn setzen. Wir sind durch Glauben errettet. Nur durch Glauben. keine Zusätze, keine Beigabe unsererseits, nur durch Glauben, Vertrauen auf den Herrn, ihn und auf ihn allein. Und in dieser gleichen Abhängigkeit geht es weiter. Und dieser Vers wurde gestern auch zitiert, einen Vers, den ich gerne mir selbst in Erinnerung rufe, so wie Christus Jesus den Herrn empfangen hat, also wandelt in ihm. Das Prinzip bleibt immer das gleiche, aus Gnade errettet und es geht in der gleichen Kraft weiter. Und das ist eine ganz elende Sache, wenn man Errettung und Heiligung trennt. Das hat ein ganzes Gefolge von ganz elenden Folgen. Zieht das nach sich. Entweder wird man unnüchtern und schwärmerisch und denkt, dass man einfach durch seine Willenskraft und durch seine Disziplin sinnlos leben kann. Oder man verliert den Mut und denkt, ich schaffe es sowieso nicht. Oder man kommt dann auf solche theologischen Ideen und sagt, ja, weißt du, wenn du aus Gnade gerettet bist, kommt es nachher nicht darauf an, wie du lebst. Wir sollen einfach diese Dinge, die eins sind, nicht auseinandernehmen. Es sind nur zwei verschiedene Aspekte eines Werkes Gottes. Die ganze Errettung ist ein geschlossenes Ganzes. Und zwar vom Anfang her, wo wir herausgerissen werden, aus der Knechtschaft der Sünde und dem Tod, bis wir beim Herrn sind. Nicht er hat seinen Teil getan und nachher müssen wir allein weiter. Gott führt und erzieht sein Volk. Und wir, irgendwann einmal haben wir das wahrscheinlich verstanden, kapiert. Aber es dauert ja immer eine ganze Weile, bis das anfängt, lebendige Wahrheit in unserem Leben zu werden. Und so führt Gott sein Volk und er lehrt es weiter. Und jetzt kommt die nächste Station, nämlich Mara und Elim, zwei Stationen. Zuerst Bitterkeit, dann Erquickung. Zuerst Nordwind, dann Südwind. Genau das. Ja, ja. Und das ist genau richtig abgestimmt und ausgewogen. Von keinem zu viel. Genau richtig. Wir ertrügen nicht immer nur Bitterkeit. Und der Herr weiß das auch, einfach unser menschliches Gefäß würde daran zugrunde gehen. Und so muss Bitterkeit wohl sein, aber dann gibt uns der Herr einfach auch Zeiten der Erquickung, wo er uns einfach tröstet. Also zuerst diese Erfahrung der bitteren Wasser, die Verse 22 bis 26. Und Mose ließ Israel aufbrechen vom Schilfmeer und sie zogen aus in die Wüste Sur und sie gingen 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und sie kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man ihm den Namen Mara und das Volk murrte wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Und er schrie zu dem Herrn und der Herr wies ihm ein Holz und er warf es in das Wasser und das Wasser wurde süß. Dort stellte er ihm Satzung und Recht und dort versuchte er es. Und er sprach, wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hören wirst und tun, was recht ist in seinen Augen und horchen wirst auf seine Gebote und beobachten alle seine Satzungen, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Und der Schluss dieser Erfahrung zeigt es, was ihre Absicht ist. Es ist Gott, der das Volk so führt. Und die Absicht Gottes damit ist, dass er diesem Volk Satzung und Recht stellen kann. Steht da. Dort stellt er ihm Satzung und Recht. Also offensichtlich geht es darum, wir müssen lernen zu gehorchen. Glauben und Gehorsam hängen einfach zusammen. Wir müssen gehorsam lernen. Gott besteht einfach darauf. Wir heißen sogar Kinder des Gehorsams. Kraft der Wiedergeburt. Vorher waren wir Kinder des Zorns. Jetzt sind wir Kinder des Gehorsams. So steht das. Wer weiß das? Alles Kinder des Gehorsams, bildet euch nicht nach den vorherigen Lüsten. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich wo. Ja, ja, richtig. Ja, 1. Petrus 1, Vers 14, als Kinder des Gehorsams. Das ist also ein Merkmal der Kinder Gottes und daran sehen wir, Gehorsam muss uns kennzeichnen. Und Gott wird uns führen und erziehen, dass wir das lernen und offensichtlich diese Station da mit den bitteren Wassern lehrt das Volk Gehorsam. Was war denn da so bitter? Warum war das so bitter? Also nicht nur im Geschmack bitter, sondern als ganze Erfahrung. Denn wenn wir uns jetzt einmal in die Lage der Kinder Israel hineinversetzen, Gott führt sie in die Wüste, 3 Tage lang, die Wasservorräte gehen ihnen aus und dann suchen sie und suchen und suchen und warten und hoffen und suchen und es kommt kein Wasser und Wasser braucht man. Das ist ein Bedürfnis. Ein natürliches Bedürfnis. Ja, eines der Mittel, das Gott verwendet, um uns zum Gehorsam zu erziehen, ist, dass er uns Bedürfnisse nicht befriedigt. Und das ist bitter. Das ist bitter. Das ist etwas, was wir immer wieder sehen in Gottes Handeln an seinem Volk. Wir sehen, dass eine große Erweckung, die er brachte in das Volk Israel, Jahrhunderte danach, als sie schon einige hundert Jahre im Land gelebt hatten, begann damit, dass eine Frau mit ungestillten Bedürfnissen leben musste und ihre Seele wurde bitter. Wer war das? Hanna. Und das lehrte sie eigentlich auf alles an Verzichten. Sie sagte, wenn du mir doch gibst, eben Kinder gibst, einen Sohn gibst, dann will ich ihn nicht mehr für mich. Dann gehört er dir. Nun, das hat man ja schnell und leicht gesagt. Und darum musste sie lange, sehr lange warten, bis sie wirklich da war. Wo sie sagte, alles für den Herrn, wirklich alles für ihn. Und sie hat ihn dann auch dem Herrn gegeben. Und darum ist es eigentlich gar nicht so klug und so geschickt, dass man sich alle Methoden und alle Techniken beibringt oder beizubringen sucht, um Bedürfnisse seelisch und anderweitige sich stillen zu können. Ich hatte das gar nicht für so intelligent. Ich glaube gar nicht, dass das in Gottes Sinn ist. Gott führt und Gott erzieht uns, auch indem er uns Dinge nicht gibt, die wir gerne hätten und sogar natürlicherweise brauchten. Wasser. Kein Wasser. Ist denn Gott ein Gott, der auch eine böse Seite hat? Wir können nie mehr daran zweifeln, dass Gott Liebe ist, seit er seinen Sohn gegeben hat. Dort hat Gott es für alle Zeiten bewiesen. Gott ist Liebe. Er gibt alles. Und mit ihm schenkt er uns alles. Gott ist nicht böse, Gott ist nicht kleinlich, Gott ist nicht engherzig. Das Problem ist auf einer anderen Seite. Nicht Gott ist böse, wir sind böse. Das ist es. Und offensichtlich kann Gott uns nicht anders zum Gehorsam erziehen, als durch solche und ähnliche Erfahrungen. Wie hängt das jetzt mit Gottes Liebe zusammen? Gott erzieht uns zum Gehorsam, weil der Gehorsam, damit hängt das höchste Glück des Menschen untrennbar zusammen. Im Gehorsam. Wenn wir uns Gottes Willen unterwerfen,
ihm gehorsam werden, dann haben wir das Höchste gefunden. Dann gibt uns Gott und hat uns Gott das Höchste gegeben. Das letzte Buch der Bibel erinnert uns daran, und wir begreifen dann, dass das ganze Elend und aller Jammer kommt aus der Auflehnung gegen Gottes Willen. Und darum ist diese Erde und darum ist diese Welt ein Tränental, weil hier tausend Willenskräfte gegen Gott in Opposition leben. Und der Himmel ist darum ein Ort der reinen Glückseligkeit, des reinen, unvermischten, nie endenden, immer höher und tiefer werdenden Glücks. Warum? Weil dort nur ein Wille regiert. Nur ein Wille. Ein Thron, der alles regiert. Und von diesem Thron geht ein Strom von Wasser aus, wie ein Kristall, klar und hell. Von diesem Thron aus fließt Wonne, Leben. Und dort heißt es dann, und es wird kein Fluch mehr sein. In Offenbarung 22. Darum bringt Gott uns Gehorsam bei. Kinder des Gehorsams heißen wir, und wir müssen Gehorsam lernen, und wir lernen es offensichtlich nur durch solche Erfahrungen, durch Enttäuschungen, durch Bitteres, weil wir so böse sind. Es ist erschütternd, aber es ist wahr. Sie gehen 3 Tage und dann finden sie endlich Wasser und dann ist es eine Enttäuschung. Sie können das Wasser dann nicht einmal trinken. Aber das ist der Ort, dort stellte er ihm Satzung und Recht, genau dort. Das sind die Erfahrungen in unserem Leben, wo Gott so zu uns redet, dass mit einmal sein Wort unseren Willen neigt. Und wir uns ihm unterwerfen und merken, ja, ich will gerne. Ja, Herr, ich will dir untertan sein. Ich will dir gehorchen. Ich will nach deinem Willen leben. Und so steht dann im Vers 26, wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hören wirst. Eben hören, horchen, gehorchen, tun, was recht ist in seinen Augen. Und horchen, horchen und gehorchen im Deutschen und in vielen Sprachen, auch im Griechischen, auch im Hebräischen, entweder das gleiche oder ein verwandtes Wort. Dann werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Welches ist die schlimmste Krankheit? Was war denn diese schlimme Krankheit Ägyptens? Oder Tod? Und woher kam der Tod? Der Tod ist ja eigentlich die Endstation der Krankheit. Bitte? Ja, das war eben das Ende. Der Tod war das Ende. Ungehorsam, ja. Bitte? Auflehnung. Auflehnung, ungehorsam. Darin sind enthalten alle Krankheiten Ägyptens. Schlagen wir jetzt noch einmal auf 2. Mose 5. 2. Mose 5, Verse 1 und 2. Und danach gingen Mose und Aaron hinein und sprachen zu dem Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass sie mir ein Fest halten in der Wüste. Da sprach der Pharao, wer ist der Herr, auf dessen Stimme ich hören soll? Eben nicht hören auf das, was Gott sagt. Das ist die Krankheit des Pharao, das ist die Krankheit der Ägypter, das ist die Krankheit des Sünders. Ich bin ich, das ist mein Leben, sagen wir. Das ist mein Leben, ich mache, was ich will. Was soll ich hören auf Gott und auf seine Gebote und auf seinen Willen? Das ist die Krankheit Ägyptens. Und von dieser Krankheit will Gott uns heilen. Wir müssen von dieser Krankheit geheilt werden. Und ich sage es jetzt einmal deutlich. Im Himmel, glaubt ihr, dass da Widerspenstige sein werden? Ja? Gott führt uns durch diese Welt. Natürlich, wir haben einen Auftrag, aber der hängt ja immer zusammen mit Gehorsam. Und er lehrt uns auf dem Weg, den er uns führt, Gehorsam. Wir müssen Gehorsam gelernt haben. Sonst sind wir nicht passend für seine Gegenwart. Ich sage nicht, dass das die Bedingung ist, um errettet zu werden. Ich denke, wir verstehen uns. Aber alles Errettete beginnt Gott uns zu erziehen und lehrt uns Gehorsam. Und natürlich kommt dann der Richterstuhl Christi, vor dem wir erscheinen müssen. Natürlich wird es dort Tränen geben. Und dort wird uns dann Gott endgültig passend machen für seine Gegenwart. Aber das beginnt hier und jetzt. Das ist die Krankheit, von der Gott uns heilen will. Die schlimmste Krankheit ist also nicht AIDS oder irgendwelche Traumata, sondern der Ungehorsam. Und man redet ja viel von Heilung. Das ist ein ganz wichtiges Schlagwort geworden in der Christenheit in den letzten 40, 50 Jahren. Heilung. Dann meint man entweder körperliche Heilung oder solche seelische Heilung von Verletzungen und von Traumata und so. Von dieser Art Heilung hört man nie etwas. Dabei ist es das, was wir brauchen. Dass der Herr uns heilt vom Ungehorsam. Vom Eigenwillen. Und das ist unser höchstes Glück. Das ist unser höchstes Glück. Schauen wir uns noch das Mittel an, das Gott hier verwendet, um dieses bittere Wasser süß zu machen. Wie kann denn Bitteres süß werden? Das ist ja doch eine Frage, die wir uns stellen. Wir haben alle Bitteres erlebt und vielleicht erlebst du jetzt etwas bitter, dass dir einfach bitter ist. Jedes Mal, wenn du dran denkst, es ist dir bitter oder vielleicht empfindest du Bitterkeit, weil dir irgendetwas noch nicht gegeben ist, wo du meinst, du brauchst es. Oder weil dir Unrecht geschieht. Oder irgendetwas gegen deine Wünsche und gegen deine Natur läuft. Bitter. Wie wird Bitteres süß? Mose schreit zum Herrn und der Herr weist ihm ein Holz und er wirft das Holz in das Wasser, und dann wird das Wasser süß. Nun, beim Lesen machen wir ja auch so Gedankenverbindungen. Und ob das jetzt hier wirklich gemeint sei oder nicht, auf alle Fälle, wenn wir Holz lesen, wir können irgendwie gar nicht anders, als an jenes Holz zu denken, wo unser Herr hing. Und tatsächlich wird ja das auch ein Holz genannt in den Mosebüchern. 5. Mose 21, die Verse 22 und 23. 5. Mose 21, die Verse 20, nein, 22 und 23. 5. Mose 21, 22 und 23. Und wenn an einem Mann eine todeswürdige Sünde ist und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holze bleiben, sondern du sollst ihn jedenfalls an demselben Tag begraben, denn ein Fluch Gottes ist ein Gehängter. Du sollst dein Land nicht verunreinigen, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Ein Fluch Gottes ist, wer am Holz hängt. Diese Stelle zitiert Paulus im Galaterbrief und zeigt uns, dass Christus in dieser Weise an ein Holz gehängt wurde. Galater 3, Vers 13. Galater
Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. 5. Mose 21, 33 ist das. Das Kreuz macht das Bittere süß. Nun, das Kreuz hat ja einmal diese Grundbedeutung, das Werk Christi, was er tat für uns. Aber dann diese zweite Bedeutung, das Kreuz, wie es in und an uns wirkt, wirken muss. Und der Herr sagt, wenn wir ihm nachfolgen, wer ihm nachfolgen will, jeder, der ihm nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Markus Evangelium, Kapitel 8, Vers 34. Markus Evangelium, Kapitel 8, Vers 34. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wer irgend mir nachkommen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf. Das ist ganz eindeutig vom Herrn eine Ankündigung dessen, dass das Kreuz auch etwas zu tun hat mit dem Gläubigen. Der Herr würde den Weg ans Kreuz gehen, und wer ihm nachfolgt, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Was heißt denn das? Sein Kreuz aufnehmen. Die Leute, die haben Gicht und die denken dann, das sei ihr Kreuz. Selbstverleugnung, ja? Verleugne sich selbst. Ja, Schmach. Kreuz, Schmach auf sich nehmen. Ganz allgemein ausgedrückt können wir es so sagen. Der Herr musste am Kreuz sterben, weil er dem Vater gehorsam war. Er tat den Willen Gottes, nahm alles aus der Hand des Vaters an, alles. Das war am Ende das Kreuz. Wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, dann heißt es, dass wir alles, was Gott fügt und schickt und weiß, dass wir es aus seiner Hand annehmen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das wendet die Bitterkeit und macht es süß. Du hast sicher Dinge in deinem Leben erfahren, wahrscheinlich wiederholt, Dinge, die dich bitter machten. Ungerechtigkeit, ob es solche war oder nicht, aber wenn wir etwas als ungerecht empfinden, das uns geschieht, dann lehnen wir uns dagegen auf, so wie hier Israel Mohr. Und das ist bitter. Bitter. Oder wenn wir meinen, wir hätten ein Recht auf etwas und wir bekommen es nicht. Das ist doch ein Bedürfnis, das brauche ich doch. Wir bekommen es nicht und wir bekommen es immer noch nicht und immer noch nicht. Und dann werden wir bitter. Bis wir das, was an uns geschieht, aus Gottes Hand annehmen und sagen, Herr, es ist gut, du hast es so gefügt, du hast es geschickt. Und so wird das Bittere nicht nur neutralisiert, es wird süß. Es wird zu einem Anlass, dass wir uns am Herrn, an ihm selbst, mehr freuen als zuvor. Ich musste einmal in einer Gemeinde einen Dienst tun in einer Gemeindefreizeit, und dann bat man mich, über das Buch Hiob zu reden, diese Tage. war vor etlichen Jahren, ziemlich viele Jahre zurück. Da musste ich dieses Buch Hiob anfangen zu lesen. Und das war genau das, was hier steht. Also hier in diesem Abschnitt in 2. Mose 15 lesen für mich. Da hat Gott nicht gewiesen, schau, das ist das Holz. Und das Holz macht das, was dich jetzt seit Monaten quält und bitter macht. Süß. Da waren Dinge geschehen in meinem Leben, im Umfeld, wo ich lebe, in der Gemeinde, Dinge, die waren einfach übel. Es war einfach übel, es war einfach böse. Und subjektiv empfindet man das dann natürlich immer besonders irgendwie schlimm und ungerecht. Und das hat mich gequält, wirklich gequält. Das hat mich dermaßen umwölkt. Und die ganze Seele war einfach bitter. Nicht, dass ich irgendwie schimpfte oder so, aber es war einfach da. Und dann bat mich Geschwister, das Buch Hiob zu reden. Und wenn man über sein Buch redet, muss man es ja lesen. Einige Male lesen und dann darüber nachdenken. Dort, wo Hiob sich einfach unter Gottes Hand demütigte. All dieses Schlimme, was ihm widerfahren war, aus Gottes Hand annahm. Gott, du hast es so gefügt und geschickt. Dort wendete sich alles. Und genau so, erging es mir doch. Ich musste bekennen, Herr, du hast das gefügt und du hast das so jetzt gewirkt. Es musste sein. Auch was für Gründen auch immer. Und dann wurde dieses Bittere eben nicht nur genommen, sondern es wurde süß. Dann kann man Gott danken für die Enttäuschung, für den Schmerz, für die Zurücksetzung. Man kann Gott danken, weil er uns etwas von sich gezeigt hat, gelehrt hat. Wir haben ihn selber besser kennengelernt als vorher. Es wird süß. Es wird so lange bitter bleiben, als du in dir einen Widerspruch gegen Gott hast oder eine stille, solange du stille reklamierst und du findest es nicht recht, habe ich immer noch keinen Mann oder wir haben immer noch keine Kinder. Was auch ist, so lange Arbeitsstelle, immer noch arbeitslos. Es ist einfach bitter. Bis wir uns unter Gottes mächtige Hand demütigen. Gott ist Gott. Er ist unser Herr. Er führt uns. Er bestimmt. Und wir müssen gehorsam lernen. Zu seiner Ehre und auch zu unserem wahren Glück. Und dann der Vers 27, und sie kamen nach Elim, und daselbst waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich daselbst an den Wassern. Wunderbar, das gibt es nachher auch. Palmbäume, Wasserquellen, Ruhe. Und solche Zeiten schenkt der Herr auch. Er gibt einfach Zeiten, nachdem wir Druck ertragen und tragen mussten, Ängste oder auch Bitteres, schenkt er auch Zeiten, wo wir uns einfach unbeschwert einfach an ihm freuen können. Es gibt einfach so Zeiten, da ist nichts da, das uns beunruhigt oder quält oder drückt, wir können uns einfach freuen. Der erquickt uns einfach, macht uns einfach froh, weil er genau weiß, dass wir das auch brauchen. Dann kommt Kapitel 16. Nun, ich muss schauen, dass ich in dieser Stunde bis Kapitel 18 komme. Aber das heißt einfach, ja, es bleiben mir ja noch, wie viel? Eben, 7 Minuten, das ist allerhand. Also Kapitel 16. Was ist hier die Grundlektion? Nun, wir können natürlich jetzt nicht mehr auf Einzelheiten eingehen. Was ist hier die Grundlektion? Die Sache mit dem Manna. Lesen wir die Verse 1 bis 4. Und sie brachen auf von Elim, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai ist. Ja, ich lege hier eine Folie auf, dann kann wer will das abschreiben, während ich hier lese. Aber wo ist sie jetzt? Sie muss doch da sein. Ja, ja, gut. In der Pause. Ich lege sie nachher auf. Eine Gliederung dieses Kapitels. Also zuerst Mangel und Versorgung, die Verse 1 bis 12. Dann 13 bis 30, Abhängigkeit und Genüge. Und dann am Schluss 31 bis 36, das Gedächtnis der Fürsorge. Wiederum drei Abschnitte. Erstens Mangel und Versorgung, 16, 1 bis 12. Dann zweitens Abhängigkeit und Genüge, 16, 13 bis 30. Und drittens Gedächtnis und Fürsorge, 16, Verse 31 bis 36. Also ich lese die vier ersten Verse. Und sie brachen auf von Elim, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai ist, am 15. Tag des zweiten Monats, nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte wieder den Herrn und wieder Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung, denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um die ganze Gemeinde Hunger sterben zu lassen. Und wenn man hier die Zeitangabe beachtet im Vers 1, der 15. Tag des zweiten Monats, dann wissen wir ganz genau, wie lange sie jetzt inzwischen unterwegs waren. Nämlich 1,5 Monate. Wann war der Auszug, müssen wir ja fragen. Nicht am 1., sondern auch nicht am 14. Am 14. des ersten Monats musste man das Passa schlachten. Und so sind sie in der Nacht 14. 15. ausgezogen. Und jetzt ist der 15. des zweiten Monats. Sie sind also einen Monat unterwegs. Klar? Denn die Zeitrechnung begann ja mit dem Passa. Gott sagt, mit dieser Nacht beginnt oder mit diesem Geschehnis beginnt, ist der Anfang der Monate. Gott statuiert das so. Und tatsächlich ist ja das auch der Anfang der Zeitrechnung. Wir rechnen ja immer noch die Zeit nach der Geburt des Herrn. Gewissermaßen. Immer noch nach der gleichen Sache. Und jetzt ist ein Monat verflossen und jetzt haben sie nichts mehr zu essen. Die Vorräte sind einfach aufgebraucht. Ja, und jetzt, Mose, wie geht's jetzt weiter? Das nimmt uns jetzt schon noch wunder. Und jetzt sehen wir die Logik des Unglaubens. Der Unglaube ist sehr logisch. Der folgert immer ganz richtig. Nämlich, Gott hat uns aus Ägypten errettet, all das für uns getan, uns durch ein Wunder durchs Meer geführt, unseren Bedränger gerichtet, uns in die Wüste geführt, um uns hier sterben zu lassen. Ja, das ist die Logik des Unglaubens. Sobald wir Gott und seinen Führungen nicht vertrauen, werden wir zu Toren. Töricht. Der Unglaube ist töricht. Und warum ist er töricht? Weil er den wichtigsten Teil der Rechnung auslässt. Das gewichtigste Glied der ganzen Rechnung lässt er aus. Gott. Und darum ist jede Rechnung falsch, die der Unglaube macht. Immer. Man kann sich nicht gröber vertun. Und dann antwortet der Herr, Vers 4, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde euch Feuer und Schwefel vom Himmel regnen lassen. Ja, niemand merkt was. Ja, das ist es. Ja, genau das steht nicht hier. Genau das steht nicht hier. Und so sehen wir, Gott hat das Volk aus Gnade errettet Und darum wird Gott dieses Volk auch nicht umkommen lassen, auch wenn es es dutzendfach, ja am Ende tausendfach verdient hätte. Und das gilt auch für uns. Würde Gott uns erretten und in den Himmel nehmen aufgrund unserer Bewährung nach der Bekehrung, es wäre verloren. Es wäre verloren. Wir sind aus Gnade errettet und werden durch Gnade bewahrt und hindurchgetragen und vollendet. Nein, Gott will Brot vom Himmel regnen lassen. Wie ist doch Gott? Wie ist doch Gott? Seine Gnade ist einfach unbegreiflich. Wir verwundern uns immer wieder darüber. Das Volk murrt und Gott sagt, ich werde den Himmel auftun und noch Gutes vom Himmel auf euch herabkommen lassen. Was für ein Gott. Ihm wollen wir vertrauen, wirklich vertrauen und aus Vertrauen ihm auch gehorchen. Wir müssen heute Abend dann doch noch einige Augenblicke bei diesem Kapitel verharren, denn jetzt ist die Zeit um.